Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Am Wochenende steht mit Paris-Roubaix der nächste Klassiker der Radsportsaison auf dem Programm. Ein wirklich bedeutendes Rennen, ein Rennen, um das sich auch der ein oder andere Mythos rankt. Und einer, der dieses Rennen aus eigener Erfahrung bestens kennt, ist die deutsche Radsportlegende Olaf Ludwig. Und die ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo, Herr Ludwig.
Ja, hallo.
Paris-Roubaix, Herr Ludwig, das ist ja eins Ihrer Steckenpferde gewesen in Ihrer aktiven Zeit, obwohl Sie das Rennen nie gewonnen haben. Was macht Paris-Roubaix für Sie so besonders jetzt auch in der Nachschau?
Ja, für mich war das immer ein Rennen, wo ich meine Stärken ausspielen konnte. Sie sagten es schon, der Mythos spielt natürlich auch eine Rolle. Bin auch relativ nah dran gewesen, zweiter, dritter, vierter, aber es hat eben nie dazu gereicht, diesen Pflasterstein zu gewinnen.
Was hat gefehlt letztlich?
Ja, manchmal ein bisschen Glück und zum anderen gewinnt man immer nur, wenn man zu den Stärksten gehört. Also gerade jetzt am vergangenen Sonntag oder auch jetzt für Paris-Roubaix, dann braucht man schon die entsprechende Form und man hat das immer wieder gesehen, auch ein bisschen das Quäntchen Glück für die entscheidende Situation, ob das taktisch ist oder auch materialtechnisch.
Und es kann natürlich dann auch solche Sachen geben wie am Wochenende, wo dann plötzlich eine Jacke eines Zuschauers sich verhakt und dann unter anderem Peter Sagan vom Rad holt.
Ja, das war natürlich sehr, sehr, sehr unglücklich. Und wenn man das hinterher nochmal in bestimmten Aufnahmen sieht, denkt natürlich auch keiner daran, dass eine Jacke so verheerende Folgen haben kann. Aber er bleibt an der Jacke hängen, fährt mit dem Vorderrad gegen den Fuß von den Absperrgittern und dann nahm das Unheil seinen Lauf und alles andere bleibt Spekulation. Gab es noch eine Chance für ihn und die anderen zwei oder drei nach vorne zu kommen oder nicht?
Ja, Sie hatten schon Ihre eigene Geschichte angesprochen. Zweiter, dritter, vierter, eben immer so knapp dran vorbei am Sieg. Wo sind die entscheidenden Stellen bei Paris-Roubaix, auf die es ganz besonders ankommt?
Meistens konzentriert man sich natürlich auf die Pflasterpassagen, aber das Rennen ist 260 Kilometer lang, wird am Ende in einem Stadion entschieden, auf einer Radrennbahn entschieden. Das ist auch etwas Besonderes und die Entscheidung ist oft zwischen den Pflasterstücken gefallen. Also dort, wo die Konzentration etwas nachlässt, wo das Tempo nicht allzu hoch ist, dort attackieren mitunter die Rennfahrer, wo man denkt, es ist nicht die entscheidende Situation. Mhm. Man hat es jetzt auch wieder gesehen, die Mühe von Gerardsbergen, sicherlich ein entscheidender Punkt in der Flandern-Rundfahrt. Dieses Jahr natürlich viele Kilometer vor dem Ziel, fast 100 Kilometer vor dem Ziel. Am Ende stellte sich heraus, dass das ein entscheidender Punkt gewesen ist. Und bei Paris-Roubaix, man kann das Rennen nicht nach den zweiten oder dritten Pflasterstück gewinnen. Hm. Aber man kann es an solchen Punkten schon verlieren. Deswegen ist die Konzentration eine ganz, ganz entscheidende Komponente, die ständig hochzuhalten.
Haben Sie eine bestimmte Lieblingsgeschichte aus Ihrer Zeit bei Paris-Roubaix?
Ja, es ist natürlich der Wald von Arenberg, wo die Straße, ich sage immer, die Pflastersteine wurden aus dem Hubschrauber verlegt. Es ist sehr, sehr schwer für Außenstehende, die nicht das erlebt haben, diesen Mythos nachzuvollziehen, dass es Tausende von Menschen gibt, die über die Felder laufen, um die Rennfahrer zu sehen, auf unwegsamen Straßen oder Wegen mit wahnsinnigem Tempo durch die Gegend zu fahren. Und es ist aber was Besonderes. Es gibt nur einmal in dieser Form das ganze Rennen auf dem hohen Niveau bei der World Tour und was mir besonders immer gefällt, ist, dass die nach dem Rennen die Duschen einen, vorkriegsähnlichen Zustand haben und die Rennfahrer, alle, die ankommen, natürlich gekennzeichnet sind, egal ob gestürzt oder nicht gestürzt, aber einfach durch den Dreck, der sich am ganzen Körper breit gemacht hat. Und nach den Duschen, die Rennfahrer oft im Anzug die dann nach draußen kommen, das sieht so aus, wie wenn da drinnen in den Duschräumen andere Leute sich nach draußen bewegen. Also es ist drumherum, ob das Rennen oder auch danach, einfach was Besonderes. Und das will man nicht das ganze Jahr haben, aber es gehört einfach dazu. Und für viele Rennfahrer ist das mit der Höhepunkt.
Für Tom Boonen natürlich in diesem Jahr ein ganz besonderer Höhepunkt. Das Rennen sowieso was in seiner Vita eine große Rolle spielt. Aber er gibt ja jetzt seinen Abschied, fährt noch einmal Paris-Roubaix und dann beendet er seine Karriere. Möchte natürlich dieses Rennen noch einmal gewinnen. Wie sehen Sie seine Chancen?
Ja, er ist sicherlich nicht der Favorit für das Rennen. Er ist sicherlich der Erfahrenste. Und er weiß genau, dass man bei diesem Rennen nie aufgeben darf. Man bekommt immer wieder eine Chance, solange man weiterkämpft. Er hatte natürlich jetzt am letzten Sonntag großes Pech. Man hat aber auch gesehen, Greg van Avermaet ist gestürzt und wurde am Ende immer noch Zweiter. Tom Boonen weiß genau, wo er eine Chance hat. Mhm. Und nachdem seine Mannschaft natürlich jetzt grandios die Flandern-Rundfahrt bestritten hat, gewonnen hat, sind natürlich viele Möglichkeiten auch für ihn da. Der große Druck von der Mannschaft ist erstmal genommen und ich glaube, es gibt viele im Peloton, aber auch außerhalb vom Peloton, die ihm natürlich da einen großen, großen Abschied wünschen.
2005, 2008, 2009 und 2012 hat er Paris-Roubaix schon gewonnen. Das wäre sein fünfter Sieg und zum Abschluss natürlich ein ganz besonderer Höhepunkt. Wie sehen Sie denn die Chancen aus deutscher Sicht? John Degenkolb zum Beispiel, der hat ja in dieser Saison noch keinen Sieg bei einem Klassiker feiern können, war ja immer dicht dran, fuhr ja immer oben mit rum.
Er war immer dicht dran, das ist richtig. Und er ist auch derjenige, der die größten Chancen hat, aus deutscher Sicht bei dem Rennen zu gewinnen oder ganz vorne anzukommen. Aber ich glaube, man muss sagen, dass es aktuell zwei, drei Fahrer gibt, die leistungsmäßig einen kleinen Vorsprung haben ihm gegenüber. Er hat das Rennen schon gewonnen. Er weiß natürlich, wie man es machen muss. Es hängt davon ab, wie das Rennen läuft. Und wenn er sich taktisch sehr gut verhält, gibt es sicherlich eine Chance. Aber er ist nicht der Favorit für das Rennen.
Peter Sagan jetzt natürlich mit dem Sturz am Wochenende bei der Flandern-Rundfahrt davor auch ein paar Mal abgehängt worden, hat sich auch sehr darüber beschwert, dass er oft alleine gelassen wird. Nicht von seinem Team, aber zum Beispiel in Fluchtgruppen von den Mitstreitern, die hängen sich lieber an sein Rad. Das ist natürlich der Fluch des Weltmeisters irgendwo.
Das ist richtig. So eine Situation muss man sich natürlich auch erstmal arbeiten. Da ist viel Respekt dabei. Und da er ja ein, ich würde fast sagen, ungewöhnlicher Rennfahrer ist, der natürlich seine Explosivität, seine Spritzigkeit, seine Sprintstärke auch noch hat, wo viele Sprinter schon weit, weit weg von der Spitze sind, führt es natürlich dazu, dass viele sagen, nee, mit dem fahren wir gar nicht. Ja. Also wenn wir den mit ihm zum Ziel kommen, haben wir ja gar keine Chance, sind wir sowieso nur Zweiter. Und das führt dazu, dass viele einfach sagen, nee, mit Sagan wollen wir nicht zusammenarbeiten, wir wollen nicht mit ihm eine Spitzengruppe und so weiter und so fort. Das kennzeichnet auf der anderen Seite natürlich seine Stärke und auch seine Dominanz bis hin zum hüglichen oder auch bergigen, also nicht zu den Hochgebirge, aber ich sagte es ja schon, dort, wo Sprinter normalerweise nicht mehr da sind, dann kann man den Peter Sagan immer noch sehen und alle wissen, wenn man ihn mit zum Ziel bringt, dann ist man maximal Zweiter.
Also auch er natürlich ein heißes Eisen dann am Wochenende im Feuer bei Paris-Roubaix, dem nächsten Klassiker, dem nächsten Monument des Radsport-Frühlings. Und wir werden natürlich weiter berichten. Und Olaf Ludwig, welches Wetter würden Sie sich denn wünschen fürs Wochenende? Was sind denn die was gibt denn die schönsten Rennbilder?
Ja, ich glaube, jeder wünscht sich Paris-Roubaix im Trocknen. Das ist das Entscheidende. Ich bin es einmal bei Nässe gefahren. Man kann es sich nicht vorstellen. Es geht auch, aber es führt mit Sicherheit dazu, dass die Anzahl der Stürze sich nochmal dramatisch erhöht. Also ich wünsche den Zuschauern und vor allen Dingen natürlich den Rennfahrern trockene Pflasterpassagen. Und alles andere wird sich geben. Es wird auf jeden Fall wieder ein dramatischer Radsportsonntag.
Und darauf freuen wir uns alle. Vielen Dank, Olaf Ludwig.
Gerne.
Und das Interview mit Olaf Ludwig wurde uns ermöglicht von Andrea Kummer, der Athleten- und Expertenagentur. Und für euch noch der Hinweis, großes Live-Wochenende auf meinsportradio.de. Hört auf jeden Fall heute rein. Geht um 18 Uhr los bei uns mit der Baseball-Bundesliga. Geht dann nahtlos weiter ab 20 Uhr mit Intellectual Fight Club Nummer 7, dem Schachboxen. Dem Event aus Berlin, aus dem Festsaal Kreuzberg. Bis 23 Uhr fliegen die Fäuste und werden die Figuren über das Brett geschoben. Unser Kollege Sven Metzger überträgt live am Samstag dann das Double Feature im Baseball in der Bundesliga, die Disciples gegen die Bad Homburg Hornets. Um 12 Uhr das erste Spiel, um 15.30 Uhr das zweite Spiel und am Sonntag, da geht's dann mit Golf weiter. Um 20 Uhr deutscher Zeit der Finaltag des Masters in Augusta, live auf meinsportradio.de.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Höwedes.
Guten Tag, Frank Stäbler mein Name, ich bin der aktuelle Weltmeister im Ringen und auch ich mache bei der Charity-Aktion Anstoß von meinsportradio zusammen mit Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes mit. Hierfür stifte ich auch ein persönliches Nationalmannschafts-T-Shirt von mir, das auch bei Bedarf natürlich auch original signiert wird. Jetzt seid ihr gefragt, ihr kauft am besten so viel Lose, wie ihr wollt. Jedes Los erhöht eure Gewinnchance und die Erlöse fließen in das ambulante Kinder- und Jugendhospiz des südlichen Münsterlands. Und ja, alle, die mitmachen, denen wünsche ich ganz viel Glück dabei und alles Gute. Euer Frankie, ciao.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Höwedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.